So, liebe Gemeinde, ich freue mich auch mal wieder hier zu sein. Ich war die letzten Sonntage immer in verschiedenen Gemeinden unterwegs. Aber ich genieße es auch hier bei uns zu Hause zu sein, zum Gottesdienst zu kommen. Und ich genieße es noch mehr, hier vorne zu stehen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Die Predigt heute habe ich überschrieben mit dem Titel, Was guckst du? Und der Predigttext beim 2. Korinther heißt, denn wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde. Darum, zur Ehre Gottes, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Herr, wir danken dir für dein Wort heute Morgen und wir danken dir, dass du durch dein Wort zu uns redest, in unser Herzen hinein, in unser Leben hinein, in unseren Alltag hinein. Damit wir das gut hören und verstehen können, dafür brauchen wir deinen guten Heiligen Geist und danke, dass du ihn uns gesandt hast. Heiliger Geist, öffne uns die Ohren am Herzen, dass wir hören, dass wir verstehen und schenk mir die Gnade, das Wort Gottes so auszuteilen, wie du es möchtest. Amen. Ich habe drei Punkte mitgebracht für diese Predigt. Der erste Punkt heißt, wir wissen es. Der zweite, wir werden nicht müde. Und der dritte, wir haben den Durchblick. Der erste Punkt, wir wissen es. Zukunftsforscher versuchen herauszufinden, schon seit, was weiß ich, Urzeiten wahrscheinlich, ja, herauszufinden, wie es weitergeht. Und versuchen dann irgendwas zu berechnen. Aufgrund von Vergangenen werden dann Tabellen erstellt, Statistiken und Auswertungen. Und da versucht man zu berechnen, was wird die Zukunft bringen. Ja? Aber solche Berechnungen sind, ja, da sind Variablen drin, da sind Unsicherheiten drin. Ne? Und manchmal kommt alles anders, als man denkt. Ne? Das haben wir schon selbst mit unserem eigenen Leben erlebt. Ja? Wir haben eine Planung für die Zukunft und manchmal kommt es dann doch anders. Die Filmindustrie hat diesen Bereich schon längst für sich entdeckt. Ja? Science Fiction. Wie wird das sein im Jahr 2000, was weiß ich? Ich weiß nicht, so meine Generation, älter noch ein bisschen, ne? Könnt ihr euch erinnern an Schulbücher, als es so Abbildungen gab vom Jahr 2022? Da sind wir jetzt, ne? Und die Abbildung damals, die waren schon sehr kurios teilweise, ja. Da irgendwelche man hatte Vorstellungen, wie wird das sein in der Zukunft, ne? Also, ja, wie gesagt, die Filmindustrie ist da voll mit solchen Dingen, ne? Im Okkultismus wird's gefährlich. Im Okkultismus wird versucht, mittels Wahrsagerei und Horoskopen und anderem Hokuspokus die Zukunft zu erraten. Die Botschaft ist eindeutig, lass die Finger davon. Man begibt sich in die Abhängigkeit von finsteren Mächten und anderen. Gesetzt im Fall, du gehst zu einer Wahrsagerin und die sagt dir deinen Todestag voraus. Was willst du mit dem Datum anfangen? Willst du bis dahin Angst haben? Es wird uns irre machen, oder? Wenn wir wüssten, an welchem Tag wir sterben. Wir werden sterben, sagt die Bibel. Wir werden alle sterben, die wir an Gott glauben und die auch nicht an Gott glauben. Wir werden alle auferstehen, sagt die Bibel, die einen zum Gericht und die anderen zum ewigen Leben. Wir bekennen das jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis. Der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Nur mit dem Gericht, es gibt zwei Gerichte, hat es eins auf sich, nämlich, die Bibel sagt im Johannesevangelium, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Das ist doch eine gute Botschaft. Wir müssen uns vor dem Tod nicht fürchten, vor dem Gericht, weil wenn wir zu Lebzeiten unser Leben mit Jesus Christus gelebt haben, ihn, den Herr in unserem Leben sein lassen, dann sagt die Bibel, wir sind durchs Gericht durch, wir sind schon gerichtet, weil unsere Schuld auf ihm liegt. Es kommt noch ein zweites Gericht, das sogenannte Preisgericht. Da werden wir alle gerichtet, weil da geht es um Lohn im Himmel. Interessantes Thema, aber heute nicht. Wir müssen alle sterben. Und es gibt so Atheisten, die sagen, na, ich kann nicht glauben, ich habe keinen Glauben oder was immer, ja. Und da habe ich so für mich einen Satz, den ich ihnen dann sage, wenn es passt. Und der heißt ungefähr so, auch der Atheist braucht, wenn es auf sein Ende zugeht, einen starken Glauben. Denn er muss hoffen und glauben, dass mit dem Tod alles aus ist. Und ja, gebt mal im Internet ein letzte Worte, große Männer. Ja. Da könnt ihr so einiges lesen. Ich habe ein paar Auszüge. Kaiser Augustus, habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Voltaire, der berühmte Spötter, hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Von Napoleon schreibt Graf Montelon, der Kaiser stirbt, von allen verlassen auf diesem schrecklichen Felsen, sein Todeskampf ist furchtbar. Goethe schrie mehr Licht. Heinrich Heine, der große Spötter, änderte später seine Gesinnung. Im Nachwort zu seiner Gedichtsammlung schreibt er, wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer den Flammen überliefert. Es ist besser, dass die Verse brennen, als der Versemacher. Ich bin zu Gott zurückgekehrt wie ein verlorener Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern die Schweine gehütet habe. Nietzsche starb in geistiger Umnachtung. Sir Thomas Scott, der frühere Präsident des englischen Oberhauses, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß ich und fühle ich es, dass es beides gibt. Ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Churchill sagte, welch ein Narr bin ich gewesen. Jesus Christus sagt, es ist vollbracht. Und Stephanus, der erste Märtyrer, sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. So heißt es im Korintherbrief, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät, verweslich, und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Das ist unsere Zukunft. Egal, was bis dahin alles noch in dieser Welt passiert, das ist unsere Zukunft. Wir werden sterben und wir werden auferstehen. Der zweite Punkt, wir werden nicht müde. Das ist meine steile Behauptung. Hä? Gibt die Frühjahrsmüdigkeit zum Beispiel, ne? Oder man hat so viel gearbeitet, man wird im Alter auch schneller müde. Ich bin jetzt noch nicht so alt, ja. Einfach merke ich den Unterschied, ja. Ich merke, ich bin keine 25 mehr, ne. Manche Sachen ermüden dann einen doch schon, ne. Und da heißt es hier, wir werden nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Also Paulus streicht das nicht weg, ja. Es gibt so manche Christen, die berufen sich auf die Stelle von Mose. Von Mose heißt es nämlich, dass er starb und bis zum hohen Alter ließ seine Kraft nicht nach, seine Sehkraft ließ nicht nach. Der Typ, der muss topfit gestorben sein, ja? Und manche denken, ja, ich auch, aber wir wissen, das ist nicht das Leben, oder? Unser Körper verfällt. Und dann versucht man logischerweise etwas entgegenzusetzen, entgegenzusteuern. Man macht Sport, man ernährt sich gesund. Die Frauen haben dann noch andere Möglichkeiten, was zu kaschieren. Ja, das haben wir Männer nicht und so. Ne? In einer alten Brüdergemeinde, so, ihr wisst, was ich meine, so eine strenge Brüdergemeinde, wo die Frauen rechts, die Männer links sitzen, ja, und alles sehr streng zugeht, ne, und so, war ein Gastprediger zu Besuch. Und nach der Predigt durfte man Fragen stellen. Da fragt eine Schwester: Bruder, ist es denn recht, dass eine Schwester des Herrn sich schminkt? Worauf der Bruder sagte: Wenn die alte Hütte einen Anstrich braucht, immer drauf damit. Aber, sagt er, wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Also seid ermutigt, manchmal, ja, wenn Farbe hilft, drauf. Aber wir haben eine Hütte von Gott, die ewig ist. Das ist gut. Die Bibel spricht über dieses Thema, ja, wenn der äußere Mensch verfällt, sehr deutlich. Wir lesen das beim Prediger 12. Dort heißt es: Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen. Denn die Jahre sich nahen, da wirst du sagen, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden, die Wolken wiederkommen nach dem Regen, zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern, die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, weil sie so wenig geworden sind. Und wenn finster werden, die durchs Fenster sehen, und wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leiser wird, wenn sich erhebt, wie ein Vogel singt, wenn alle Töchter des Gesanges sich neigen. Wenn man sich vor Höhen fürchtet, sich ängstigt auf dem Weg, wenn der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke sich belädt und die Kaper aufbricht, denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt. Und die Klageleute gehen umher auf der Gasse. Ehe der silberne Strick zerreißt, die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Wenn die Hüter des Hauses zittern, die Hüter des Hauses sind unsere Arme, unsere Hände, ja. Wir haben das Haus gebaut, unser Lebenshaus, wir haben es behütet, ja, wir haben es versorgt. Und dann im Alter, wenn das Wasserglas nicht mehr stillhält in der Hand, wenn die Hüter des Hauses zittern, ja, die Starken sich krümmen und müßig stehen, und wenn die Beine, ne, wenn sie im Alter krumm wären und nicht mehr lange stehen können, ja. Die Müllerinnen, weil sie so wenig geworden sind und nicht mehr mahlen können. Das sind unsere Zähne. Wenn sie weniger werden und wir das Essen nicht mehr so mahlen können. Ich meine, wir haben heute gute Zahnärzte, ja? Aber, ja. Wenn finster werden, die das Fenster sehen, die Augen werden schwach. Wenn die Türen an der Gasse sich schließen, das Gehör wird immer schlechter. Dass die Stimme der Mühle leiser wird, der Herzschlag wird dumpf. Und wenn alle Töchter des Gesangs sich neigen, die Stimme wird leiser, ehe der silberne Strick zerreißt, die Wirbelsäule nimmt Schaden, die goldene Schale zerbricht, der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt, das Herz hört auf zu schlagen. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Die Bibel spricht sehr deutlich über diesen Prozess des Altwerdens. Und dann heißt es, darum werden wir nicht müde. Auch wenn der äußere Mensch verfällt, wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Natürlich werden wir müde und manche Dinge dieser Zeit, die Herausforderungen, die wir gerade leben, die ermüden uns, oder? Wir möchten es manchmal schon nicht mehr hören, ne? Keine Nachrichten mehr gucken. Irgendwann wird man müde mit allen Verordnungen und was jetzt dies. Man wird müde, ja. Aber in unserem Predigtext geht es eben darum, dass wir in diesem ganzen geistig fit bleiben können und von innen her erneuert werden. Dass trotz all dem Schweren, was uns von außen geschieht, können wir unser Herzen frei halten. Frei halten von Sünde, von Zorn und von Bitterkeit, von allem, was uns beschwert und an der Gemeinschaft mit Gott freuen. Und ihr Lieben, das ist tatsächlich meine Entscheidung und das ist deine, das ist ihre Entscheidung, was ich in mein Herzen reinlasse. Das geht schon früh los, ob ich beginne, mir die ganzen Nachrichten reinzuziehen oder ob ich anfange, Wort Gottes zu lesen, mit meinem Vater zu reden, dass er zuallererst meine Gedanken füllt. Ich sage nur, wenn es früh schon satt hast, passt nichts mehr rein, ne? Mit was ich es früh aber satt habe, ist meine Entscheidung. Ich kann mich früh sättigen lassen von der Liebe Gottes, von den Zusagen Gottes. dann kann ich völlig anders durch den Tag gehen. Er gibt, Jesaja sagt, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, Jünglinge straucheln und fallen. Die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen, nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die auf Gott vertrauen. Der dritte Punkt, wir haben den Durchblick. Wir, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir haben den Durchblick, wir schauen dahinter. Corrie ten Boom hat gesagt, wenn du dir die Welt anschaust, wirst du verzweifelt sein. Wenn du nach innen schaust, wirst du deprimiert sein. Aber wenn du auf Christus schaust, wirst du zur Ruhe kommen. Und so ist es ja, wenn ich mir die Welt anschaue, ja, wo soll das hingehen? Wie soll es weitergehen? Wenn ich auf mich selbst, ja, es gibt ja diese Sachen, wir müssen zu uns selbst finden, ich muss mich selbst finden. Leute, als ich mich selbst gefunden habe, wisst ihr, wo ich da war? Da habe ich auf der Parkbank geschlafen. Da habe ich zu mir selbst gefunden. Ja, das war das Ergebnis meiner Selbstfindung. Mein Jähzorn und mein Verhalten hat mich dazu gebracht, dass ich zu Hause rausgeflogen bin, dass ich auf Parkbänken schlafen musste. Schönen Gruß an den Selbstfindungstrip. In mir, sagt die Bibel, ist nichts Gutes. Aber wenn wir auf Christus schauen, kommen wir zur Ruhe. Und das ist dieser Punkt. Indem wir auf Christus schauen, können wir mit ihm auch durchgehen, all die Dinge, die wir schon mit Gott erlebt haben, die kleinen und die großen, und können sie uns erzählen. Und es kann uns ermutigen. Ja, wir haben Gott schon erlebt. Und dann wirklich steht wieder so eine Herausforderung vor dir und du schaust dahinter auf den Unsichtbaren. Was hat David gemacht im Kampf gegen Goliath? Ja? Er hat nicht auf den Riesen Goliath geschaut, er hat auf den lebendigen Gott geschaut. Wir müssen nicht auf, sozusagen Gott hinter das Problem stellen, sondern wir dürfen Gott zwischen uns und das Problem stellen. David sagt, als ich bei den Schafen war, da kam ein Löwe, den habe ich verjagt, dann kam ein Bär, den habe ich erschlagen. Dann guckt er den Goliath an, sagt, der Typ ist so groß, den kann ich gar nicht verfehlen. Er hat erst zurückgeschaut, sich Mut gemacht, wie Gott ihm schon geholfen hat, und dann schaut er auf das Problem und sagt, Gott ist größer. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, wir schauen auf das, auf den Unsichtbaren. Im 2. Könige 6 gibt es die Geschichte von Elisa und seinem Diener. Sie haben da Stress mit den Feinden, wie das so ist mit Propheten. Und eines Morgens kommt ein Riesenheer angelatscht. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht. Denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voller feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Als der Teufel aus dem Himmel geworfen wurde, sagt die Bibel, hat er ein Drittel der Engel mit sich genommen, die auch rebelliert haben. Was bedeutet das für uns? Ganz einfach. Zwei Drittel sind auf unserer Seite. Und die stehen mit Gott im Bund. Das ist eine gute Botschaft, oder? Zwei Drittel der Engel, sagt die Bibel, die ausgesandt sind, um uns zu dienen, sind auf unserer Seite. Wir können dahinter schauen. Wir, schreibt Paulus, wir sehen nicht auf das Sichtbare, wir sehen auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus lenkt unseren Blick also hin auf den unsichtbaren Gott. Die Feststellung, dass wir ihn nicht sehen, muss nicht gegen ihn sprechen. Sie stellt nur fest, dass unser Erkenntnisvermögen begrenzt ist. Deswegen sind wir Gläubige. Wir glauben, wir vertrauen. Es geschehen Dinge in dieser Welt, die übersteigen unseren Verstand. Im Hebräerbrief heißt es dann, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Paulus stößt uns also an auf die Zusagen und die Verheißungen Gottes und auf seine Gegenwart zu vertrauen. Es ist dieser Gott, der mit Jesus Christus war, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Wer sich an ihn hält, mehr noch, wer in Christus ist, wer Christus in sein Leben aufgenommen hat, sagt die Bibel, der ist bereits jetzt eine neue Schöpfung. Eine neue Kreatur hat eben diese Chance des Neuanfangs, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Neues ist geworden. Und ich kann das sagen, ich werde dieses Jahr 40 Jahre alt, ja, im Glauben, als Christ. Und was ich in den 40 Jahren erlebt habe an Erneuerung von meinem alten Leben her, wie viel Gott Dinge neu gemacht hat, ich bin begeistert. Und deswegen habe ich Hoffnung für jeden Menschen, wenn er sich auf Gott einlässt. Wir sind eine neue Kreatur, wenn wir wissen, da ist einer, der uns in der Not hilft und neue Horizonte zeigt. Da ist der eine lebendige Gott, unser Vater im Himmel. Ihr Lieben, lasst uns deswegen nicht müde werden. Manchmal und immer wieder wird es uns geschenkt, dass Gott uns anrührt und erweckt zu neuem Leben. Da werden wir ermutigt beim Bibellesen, da werden wir ermutigt durch ein Zeugnis von jemand anderem, da werden wir ermutigt, weil Gott direkt in unser Herz hineinredet. Ich genieße diese Zeiten, alleine mit Gott unterwegs zu sein, ob im Auto oder im Garten. Und manchmal überwältigt mich Gott einfach mit Freude über seine Gegenwart. Manchmal lese ich einen Bibeltext, meine Frau weiß das, ja, manchmal lese ich einen Bibeltext bei der Losung und breche in Tränen aus. Einfach vor Dankbarkeit von dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Es ist so viel Gutes passiert, seit ich mit Gott unterwegs bin, und ich möchte das immer wieder jeden ermutigen. Ihr Lieben, lebt es im Alltag in der Beziehung mit Gott. Denn wir wissen, dass Jesus unser Herr ist. Er trägt uns durch. Ich sage das eigentlich, das heißt fast in jeder Predigt immer denselben Beispiel. In der jetzigen Herausforderung, der jetzigen Pandemie, um was geht es denn eigentlich? Manchmal kommen so Fragen an mich, ja, an andere auch, aber an mich kommen auch die Fragen, Jürgen, sag mal, von woher kommt denn die ganze Sache? Kommt die von Gott? Kommt die vom Teufel? Oder ist es eine Verschwörung? Dann sage ich, okay, wir gehen mal alles drei durch. Gesetz den Fall, es kommt von Gott. Was wird das Ergebnis sein? Das Ergebnis wird sein, wir müssen lernen, Gott zu vertrauen, oder? In der Situation. Gesetz den Fall, es kommt vom Teufel. Was wird das Ergebnis sein? Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Gesetz den Fall, es ist eine Verschwörung. Was ist das Ergebnis? Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Es ist völlig egal, ihr Lieben, wo das herkommt. Es wird uns immer Sachen passieren. Wir müssen nicht dauernd fragen, wer ist jetzt schuld? Der Teufel, Gott oder irgendein Mensch? Die Frage ist, wie verhalten wir uns in der Situation? Vertrauen wir auf Gott? Und dazu ermutigt uns dieser Text, nicht müde zu werden. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch Danksagung vieler noch reicher werde, zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Ihr Lieben, wir wissen es, wir werden nicht müde und wir haben den Durchblick. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser menschliches Denken, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.